Ja, einmal im Jahr darf ich dann hier sein. Und heute ist wieder soweit. Und mein Predigtthema, das ich so für heute veranschlagt habe, für, sei es als Überschrift, es ist, ich sag's mal so, was soll auf deinem Grabstein stehen? Wie ist dein Nachruf? Und das sind jetzt von der Einleitung her und von dem, was bis jetzt so gesagt wurde, passt es voll und ganz. Und ich hoffe, dass ihr mir nachfolgen könnt oder dass ihr dem folgen könnt, was ich zu sagen habe. Wie lautet dein Nachruf? Und ich weiß, für jüngere Leute ist es jetzt natürlich ein extrem weit hergeholtes Thema. Kaum ist man 20, 30 jetzt schon an den Nachruf zu denken. Aber trotz alledem, wir können ja entsprechend unser Leben gestalten und ausrichten. Was ist uns wichtig? Wie, wenn wir dann irgendwann mal ein 50er oder ein 60er feiern, was sagen die Leute über dich, wenn jetzt der Name genannt wird? Olaf, was steht für den Olaf? 50 Jahre Geburtstag. Und dann werden alle seine Freunde befragt und du hörst Olaf, was bedeutet er dir? Und das ist so eine Sache. Ich war jetzt unlängst auf dem Geburtstag und da war das so, wenn du an den und den denkst, an was denkst du dann? Und da kamen dann alle möglichen, wenn ich an den denke, dann Party, Wein, gute Zeit. Jesus gibt es nur mit gutem Essen und vielen Getränken. Also so richtig gesellig. Oder was sagt man denn mal über dich? Was ist, wenn wir fragen, wenn du an den Robert denkst, was fällt dir ein? Ist ein Nachruf wert? Ist, wo man sagen kann, und um das geht es mir, langsam komme ich in die Bibelstellen rein, ist so wie Matthäus 25, 14 bis 23, gut so, du treuer Knecht. Ist es dann der Nachruf, wo es heißt, jawohl, passt, hat er gut gemacht. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1. Einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Dann kommt er mit 2 und auch da, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Ist das, was wir wollen, dass man mal in der Zukunft über uns sagt, eben, wenn wir zu Jesus kommen, gut so, du treuer Knecht? Oder ist es dann so wie bei dem, der das vergraben hat und der dann gescholten wird, der dann hinausgeworfen wird, weil er nicht mit dem gehandelt und gearbeitet hat, was Gott ihm gegeben hat? Und da meine ich, ist es sehr wohl wichtig, sich schon einen Grundstock zu legen ab frühester Jugend. Ihr habt eine nette Anzahl vieler, vieler kleiner Kinder und es ist super, aber es ist eine große Verantwortung natürlich auch für die Eltern und für die Paten, die dann dort sind oder auch für die Gemeinde selber, die Kinder so heranzuziehen, zu erziehen, sie so zu lieben, dass sie in den Wegen dann auch gehen. Dass sie dann auch weiter, da wie so ein Staffellauf, dass er irgendwann mal, wenn wir dann alt und kurz davor sind, Jesus zu begegnen, dass sie dann den Stab übernehmen können. Und der Grundstein, der Grundstock, der wird gelegt ab Tag 1. Wie gehen wir mit unseren Kindern um? Und wir prägen sie. Wir werden sie prägen, ob ihr wollt oder nicht. Also da brauchen wir nicht diskutieren. Ich halte mich außer allem raus. Ich präge nicht. Doch jeder prägt. So wie ihr, und natürlich die Eltern, Großeltern als erstes, aber wenn sobald die Kinder in die Gemeinde kommen, mit euch Kontakt haben, prägt ihr mit. Und so werden die Kinder größer und größer und im besten Fall gehen sie nach Beröa auf die Bibelschule oder auf eine andere Bibelschule und gehen da und machen das Werk des Herrn. Weil jeder von uns hat etwas von Gott empfangen. Da ist keiner, der nichts empfangen hat. Und wir sollen mit dem, was wir empfangen haben, mit dem sollen wir umgehen. Das sollen wir nicht vergraben, weil wir von einem Gott kennen, dessen ein furchtbarer und schlimmer ist, weil es nicht stimmt, sondern wir haben einen Gott, der uns in unserem Tun segnen möchte. Er gibt uns Möglichkeiten, Fähigkeiten, Dinge zu tun. Und das sollen wir machen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und es gibt andere Schriftstellen, wo wir auch gebetet haben, dass wir in den Werken wandeln, die Gott so vorbereitet hat, dass wir den Weg gehen und die Dinge tun, die er tat und noch größere tun. Wie auch immer das aussieht, da brauchen wir uns keinen Kopf machen, weil es macht eh unser Herr. Also ich vermute, also wenn jetzt ein Arzt da ist, der kann das eine oder andere Mittel geben und auf dass es uns besser wird. Aber im Prinzip, wenn wir Hand auflegen, heilen nicht wir, sondern es ist Jesus. Aber wir sollten die Hände auflegen und mit Kranken beten. Ich bin nicht der Heiler, sondern ich bin einfach der Bote. Aber nicht nur ich, sondern jeder von euch. Jeder von euch hat von Gott was bekommen. Jeder von euch hat, nennen wir es ein Talent, obwohl das eine Währungseinheit ist. Jeder von euch hat ein Talent bekommen. Jeder von euch hat irgendwas von Gott bekommen. Und das irgendwas soll er einsetzen. Und die anderen Dinge einfach mitmachen, einfach weitergehen. Und Gott wird uns leiten. Und so wird er uns dann auch weiterführen. Und so können wir den Stab dann auch wieder übergeben. Im Galater 6, Vers 9 und 10 heißt es, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben oder solange wir Zeit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Also im Gutes tun soll man nicht müde werden. Und es ist jetzt, ich habe ja das so überschrieben, was steht auf deinem Grabstein oder wie ist dein Nachruf? Und es ist jetzt für mir, soll keine Predigt sein, so eine Durchhalteparole, Jungs, geht vor, wir schaffen das schon irgendwie, so mehr oder weniger wie Tabellenletzter, 10 Punkte zum rettenden Platz, 4 Spiele übrig und im Prinzip ist alles aber Durchhalteparolen. Ja, Jungs, ihr schafft es. Und eigentlich weiß man schon, ja, der Käse ist gegessen und der Abstieg ist gewiss. Also so soll es nicht sein. Also ich möchte jetzt hier keine Durchhalteparolen geben für eine verlorene Schlacht oder für was Verlorenes, sondern ich möchte uns ermuntern, wirklich dran zu bleiben. Werdet nicht müde im Gutes tun. Wir wissen nicht, wann der letzte Tag ist unseres eigenen Lebens. Also ich pflege manchmal immer zu sagen, es ist nie zu spät, aber jeder Tag kann der letzte sein. Also wir wissen es einfach nicht, weil wiederum auch steht geschrieben, meine Zeit steht in seinen Händen. Also wir wissen es nicht. Aber wir können jeden Tag so leben, als sei es der letzte. Wir können jeden Tag so leben, als ja, dass wir Jesus wieder begegnen können. Wir können, laut im Jakobus heißt es auch, wenn wir so Gott will und wir leben, werden wir nächstes Jahr dieses und jenes tun. Ich bin jetzt nicht gegen Vorsorge oder gegen, Guntram hat gesagt, alles wird Katz, jetzt leben wir heute, wie wenn es der letzte Tag wäre, da kommt dann andere Sachen zum Teil raus. Das habe ich nicht gesagt. Aber einfach bereit sein, wirklich immer jeden Tag bewusst leben, ja, mein Herr, immer in der Vergebung zu sein, immer wirklich zu wissen, ich habe Jesus an meiner Seite, er ist da. Und ich möchte das tun, was er gern möchte, dass ich es tue. Und dann braucht man auch keine Angst haben und in Furcht und Durchhalteparolen, der Sieg ist unser, obwohl ringsherum alles knallt und scheppert irgendwo. Nee, wir haben einen Frieden, wir haben eine Gewissheit, wir haben vielleicht eine unruhige Überfahrt, aber wir werden sicher ankommen. Das hat uns Gott verheißen. Er hat nicht gesagt, dass hier Schlaraffia, Mund auf und alles fliegt uns in den Mund, wunderbar alles und einmal schnippt, dann kommt das, zweimal schnippt, dann das. Unter Umständen haben wir es stressig. Unter Umständen haben wir große Herausforderungen. Unter Umständen geht es uns ähnlich wie im Hiob. Also es gibt Möglichkeiten, derer viele, wie unsere Überfahrt oder wie unsere Reise zu Jesus hin ist. Aber wir kommen sicher an. Und wir haben immer, vorher hat jemand gesagt, wir werden eben nicht über die Maßen mehr versucht, als wir dann ertragen können. Also Gott ist mit uns. Er hilft uns in jeder Lebenssituation. Und das müssen wir ja wissen. Das müssen wir nicht nur begreifen, sondern das müssen wir einfach wissen. Das muss in unserem Herzen tief drin sein, dass alle Dinge möglich sind, dem, der da glaubt, und dass alle Dinge zum Besten dienen, denen, die Gott lieben. Und es ist so, auch wenn es manchmal nicht logisch ist. Es ist oft des Öfteren nicht logisch, wie man so einen Satz sagen kann in gewissen Situationen. Und trotzdem steht er in der Bibel und trotzdem kann man sagen. Wie gesagt, wenn man jung ist, dann hat man das eine oder andere, versteht man dann unter Umständen tatsächlich nicht so wirklich. Die Älteren und Alten unter euch, die wissen sehr wohl, dass es Situationen im Leben geben kann, die, wo man sagt, ich kann nicht mehr, ich schmeiß der Battle nach, jetzt ist Schluss, aus, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Und trotz alledem hat man weitergemacht und trotz alledem hat man im Nachhinein festgestellt, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Klar, wenn man in der Situation drin ist, was auch immer das jetzt sein mag, es ist manchmal wirklich nicht so, dass man Halleluja und Hurra schreien kann. Und trotzdem steht es geschrieben, alle Dinge dienen zum Besten, denen die Gott lieben. Also wir können uns an Jesus festhalten. Und es sollen keine Durchhalteparolen sein, sondern wie gesagt, der Paulus, er schreibt schon, lasst uns im Gutes tun, nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Da geht es darum, dass wir uns eingestehen müssen, wir haben keinen 100-Meter-Glaubensmarsch vor uns, sondern es ist ein Lebensmarsch, es ist ein Langstreckenlauf. Und ein Langstreckenlauf, den geht man anders an wie ein 100-Meter-Lauf. Da teilt man seine Kräfte ein Stück weit ein, wobei wir haben natürlich den Vorteil, wir waren immer wieder wie so ein Tankflugzeug, wenn wir unterwegs sind, dann kommt immer wieder mal der Heilige Geist drüber angezapft und während dem Flug werden wir dann betankt und weiterfliegen. So ungefähr müssen wir das vielleicht uns bildlich vorstellen. Wir sind unterwegs, wir haben unseren Flug und dann kommt das Flugzeug, Rüssel raus, tanken, weiterfliegen und alles, es wird immer geflogen. Und so geht es mit uns auch. Unsere Kraft wird nicht ausgehen, weil Jesus eben in uns lebt und der Heilige Geist die nötige Power gibt. Deswegen, auch wenn wir in unserer Zeit leben, wie in der Bibel schon beschrieben, von dem Feigenbaum, Matthäus 24, Abvers 32, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass er oder es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln und nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, Sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer gelassen. Zwei Frauen werden an den Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das aber erkennt. Wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache oder in welcher Zeit der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Deshalb seid auch ihr bereit. Denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten, er zögert, vielleicht kommt er gar nicht, und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen, so wird der Herr jenes Knechts kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzweischneiden und ihm seinen Teil festsetzen bei den Heuchlern, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Auch hier die große Warnung, dass wir uns nicht einlullen lassen sollen von dem, was so um uns herum passiert. Es wird sein wie in den Tagen Noahs, sie heiraten, werden verheiratet. Es ist im Prinzip alles easy, alles wunderbar, alles läuft. Da ein bisschen Stress, da Stress, okay, wird schon alles irgendwie gehen. Und niemand rechnet mehr mit der Wiederkunft Jesu. Aber wir sollen bereit sein. Wir sollen bereit sein. Ich muss bereit sein. Und ich kann es nicht auf meinen Partner oder auf meine Kinder oder auf meine Eltern schieben. Ich muss bereit sein. Jeder für sich. Keiner von euch ist für einen anderen gestorben. Keiner von euch hat irgendwie das Privileg, für einen anderen die Sünde auf sich zu nehmen. Das hat Jesus von jedem Einzelnen gemacht. Und so ist jeder Einzelne verantwortlich für seine Ewigkeit. Und deswegen, jeder Einzelne soll wachsam, nüchtern und wachsam sein, weil wir nicht wissen, wann Jesus wiederkommt, wenn unsere Zeit da ist. Und was steht denn? Wie ist unser Nachruf? Wie ist der Nachruf? Was steht denn mal da? Wie heißt es immer so schön in den Bewertungszeugnissen? Er war stets bemüht. Er mühte sich ab. Genau, und in der Ecke grinst der Tod. Kaputt geragert, Vollidiot. Arbeit ist nicht das Leben. Also, wie gesagt, wir haben Jesus als unseren Herrn. Wir sollen arbeiten, ja, aber was ist das Wichtigste? Habe ich mich abgerackert für Haus, Auto, Yacht? Oder wie heißt das schön? Meine Yacht, mein Haus, mein Dadam, Dadam. Ist das mein Lebensinhalt? Ist mein Lebensinhalt einfach nichts zu tun, weil Schaffer bringt ja nichts. Ich soll ja nicht mich abrackern für Haus, Hof und da mache ich einfach nichts. Chill ab und habe ein gutes Leben. Das ist auch nicht. Es ist einfach eine gesunde Beziehung zu Jesus und das, was für deine Hände zu tun ist, das zu tun. Ganz einfach. Wir brauchen die Bibel gar nicht zu verkomplizieren. Es ist ganz einfach. Im Prinzip. Wir müssen nicht mehr und nicht weniger machen, als das, was uns Jesus aufgetragen hat. Habe ich eine Familie? Klar, da muss ich für die Familie sorgen, aber in der richtigen Reihenfolge. Meine Familie ist dann auch nicht mein Gott. Meine Frau ist nicht meine Göttin. Natürlich soll ich meine Frau entsprechend ehren und achten und ihr Gutes tun. Aber sie ist nicht meine Erlöserin. Oder auch wir Männer, wir sind auch nicht Erlöser für unsere Frauen. Wir brauchen keine Huldigung und Anbetung. Also, dass wir da einfach normal bleiben. Normal damit rechnen, dass es eine Zeit gibt, wo wir irgendwann mal vor unserem Herrn stehen. Und einfach das tun, was für unsere Hände ist zu tun. Das zu machen. Wenn ich gesegnet bin mit extrem Intelligenz und muss nicht lernen irgendwie, dann habe ich Glück und muss eben nicht lernen. Das heißt aber nicht, dass ich dann gar nichts mache. Dann kann ich ja was anderes machen. Sonst zählt da immer nur die Ausrede, ja, ich muss lernen. Könntest du nicht das oder das machen? Ja, ich muss lernen, mir eine Arbeit. Aber es gibt Leute, denen fällt es mehr oder weniger in Schoß, die sind so gesegnet mit Intelligenz, die hören das einmal, zack, da ist. Schön, also da bin ich auch nicht neidisch. Bei mir war es nicht so. Ich musste dann tatsächlich, also entweder gute Note oder halt, nun denn, damals war ich noch nicht Christ, aber auf jeden Fall, schön, aber dann kann ich ja, wenn ich nicht lernen muss, dann kann ich ja tatsächlich was anderes machen. Da kann ich entweder das machen, was mir meine Mutter jetzt gerade sagt und mein Vater, oder kann tatsächlich in der Bibel lesen oder mit Freunden über Gott und die Welt reden. Was zu tun ist in dem Augenblick? Also ohne Ausreden, also wie gesagt, man kann ja schon früh anfangen mit Ausreden, wie man am besten sich durchs Leben schlängeln kann. Das ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber ich muss dann auch nicht Tag und Nacht schaffen und arbeiten und machen und letztendlich vergeude ich mein Leben an Arbeit hin und meine Familie kenne ich vom Hörensagen. Jesus, ja, existiert auch irgendwo und ja, kaputt geragert. Wie gesagt, es sind immer die Extreme, die ich ein Stück weit anprangere. Natürlich gibt es mal da vielleicht eine stressige Zeit oder da, aber wenn das unser Lebensstil ist und das andere außer Acht ist, dann hinkt und stinkt da irgendwas. Und das soll so nicht sein. Wir haben, und ich kann leider niemanden herausnehmen, wir stehen alle irgendwann mal vor Gott. Und wir haben alle irgendwann mal Rechenschaft abzulegen. Und selbst wenn unser Nachruf, wenn man einen schönen Schein gewahrt habe, unser Nachruf hier auf der Erde ein ganz schön und toller ist, irgendwann stehe ich vor meinem Schöpfer und muss Rechenschaft ablegen. Und dann, gut so, du treuer Knecht oder du treue Magd oder hinweg von mir. Ich kenne dich nicht. Und wir sollen das auch jetzt nicht in Furcht machen. Oh je, der Guntram hat das und das gepredigt, jetzt muss ich aber. Nee, es soll unser Streben sein, Gott zu gefallen. Nicht am Wolfgang, nicht. Ihr müsst niemandem, auch nicht eurem Lobpreis sein, ihr müsst niemandem gefallen, sondern das tun, was Jesus gesagt hat, zu tun und dann größere Dinge tun. Und es ist ja nicht auf unserer Miste gewachsen, es steht in der Bibel drin. Wir werden die tun, die Dinge. Aber vorher müssen wir natürlich ein Stück weit ausgebildet werden. Überleg mal, irgendeiner von euch legt mir jetzt die Hände auf und der steht vom Rollstuhl auf und wird plötzlich hörend und blinde Augen werden aufgetan. Kann ich das handeln? Kann ich mit dem umgehen? Also ich denke, es ist jetzt nicht so, dass, ach ja gut, Jesus hat es gesagt, indem wir geschwind Hände auflegen. Immer rechnet ihr wirklich damit, dass ein Rollstuhlfahrer aufsteht oder ein Blinder plötzlich sieht? Also ich weiß nicht, wer der größere Schock dann hinterher hat. Der plötzlich sieht oder der gebetet hat. Hilfe, der sieht ja wirklich. Aber das sind, also rechnen wir damit? Können wir mit dem Ganzen umgehen? Oder lass einen reinkommen, wo besessen ist und wir beten und zack, er wird frei. Können wir mit dem Ganzen umgehen? Also ich denke, es ist gut, in der Lehre Jesu zu sein, um auch auf Dinge vorbereitet zu sein. Natürlich ist es wunderbar und toll. Aber wie gesagt, man sollte damit, oder Mann oder Frau, also es war jetzt nicht Mann auf Mann bezogen, sondern Mann und Frau sollte damit umgehen. Aber rechne damit. Immer ist es eine Verheißung. Und es ist ja nicht nur Theorie, dass wir hier jetzt eine schöne Zeit absitzen. Gut, vielleicht trabe ich am einen oder anderen auf den Zehen rum irgendwo, das ist dann weniger angenehm. Aber dann hat man den Sonntag und schön war es und gut war es. Und ihr möchtet schon haben, dass ihr herausgefordert seid. Und ja, okay, es ist tatsächlich möglich. Man kann beten, eine Frau kann beten und Wunder passieren durch Gott, durch Jesus. In dem Namen Jesus. Da ist es heil. Deswegen, wir dürfen ruhig damit rechnen. Und wir sollen sogar was machen. Und wir werden dann entsprechenden Lohn empfangen. Das wiederum steht im 1. Korinther 3, Abvers 7. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit oder Mühe. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist oder der liegt, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu und Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst wird errettet werden, doch so wie durchs Feuer. Also wir können tatsächlich, wir werden belohnt. Wir können tatsächlich Gold, Silber, kostbare Steine ansammeln. Brauchen wir uns nichts drauf einbilden, weil letztendlich macht es ja Jesus und wir werden in den Werken, die Jesus zuvor uns bereitet hat. Aber wir sollen guter und treuer Knecht oder Magd sein. Wir sollen das machen, was Jesus gesagt hat. Und es gibt eine Belohnung. Gut, wir gieren jetzt nicht nach der Belohnung. Das soll jetzt auch nicht das Motiv sein. Nicht auf der anderen Seite wieder runterfallen. Sondern wir machen das, was Gott gesagt hat in seinem Wort zu uns. Und dann gibt es dazu noch eine Belohnung. Das ist wie wenn ihr eure kleinen Kinder versucht beizubringen, das eine oder andere aufzuräumen und dann gibt es hinterher eine Belohnung. Das Kind macht es, was es eigentlich machen soll, aber weil es so schön gemacht hat, kriegt es ein Bombo oder ein Schlotzer, also ein Lolli. Und so, und dann werden die Geschenke mit der Zeit größer. Wenn man Abitur mit 1,0 gemacht hat, dann gibt es vielleicht auch sogar schon einen Führerschein oder wie auch immer. Also, aber wir belohnen unsere Kinder ja ein Stück weit auch, wenn wir sie irgendwie erziehen, wenn sie was ganz toll gemacht haben. Das freut uns ja. Es ist ja nicht so, und das wäre wiederum das Falsche, wenn wir sie bestechen, so ein Fußballer, jetzt laufst du 2 Kilometer schneller und dann gibt es eine extra Prämie. Ein Fußballer sollte dazu da sein, dass er gewinnt und eben nicht mit mehr Geld erst dann gewinnt, sondern auch wenn wir arbeiten. Wir arbeiten, wir haben unseren Lohn und 5 Euro mehr, dann gibt es extra gute Arbeit. Wir sollen immer das Beste geben. Aber unsere Kinder, wir belohnen sie ja dann immer mal wieder. Und das ist nett und das ist gut. Und genauso geht es mit Gott auch. Wir werden auch mal belohnt, wenn wir das machen, was er gesagt hat. Und deswegen sollen wir, wie es im Korinther dann auch heißt, ich habe noch die 2. Korinther 4 Stelle, da heißt es, deshalb ermatten wir nicht oder werden nicht mutlos, sondern wenn auch der äußere Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Es heißt nicht drin, dass uns alles in Schoß gelegt wird und alles ein selbstläufig. Wir müssen uns investieren. Ja, das ist schon richtig. Der Paulus schreibt am Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit oder wird mir aufbewahrt der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Wir sind eben in diesem Zeitenlauf. Wir haben einen Kampf zu kämpfen. Aber es ist der gute Kampf des Glaubens. Und es ist nicht nur alles Kampf und Krampf. Und trotzdem werden wir herausgefordert, zu tun, zu machen, stille zu sein, zu hören, zu warten. Es gehört alles mit dazu. Das ist das Spannende im Reich Gottes. Es ist, ich kann nicht irgendwie die Schublade aufmachen, ja, genau so geht's. Es ist von jedem Einzelnen auch wieder unterschiedlich spannend. Deswegen, wir haben einen lebendigen Gott, der sich individuell mit jedem Einzelnen beschäftigen möchte. Und er beschäftigt sich mit jedem Einzelnen. Ich höre jetzt verschiedene Bibelstellen, aber am jeder oder unter Umständen gehen am jeden anders Licht auf. Ah, das war das. Ah, okay, gut, da muss ich da. Oder und der andere, der sieht es gar nicht so, sondern der hat ganz anders. Oh, Jemini, da muss ja das und das. Und so individuell, wie die Bibel zu uns spricht, so individuell geht Gott mit uns um. Und auf das sollten wir uns einlassen. Und uns nicht beirren lassen, wenn es mal nicht so gut läuft. Ich habe draußen vorher am Büchertisch ein Buch gesehen, Fan oder Nachfolger. Ich finde, die Überschrift ist eigentlich Hammer. Also ich schweife jetzt nochmal wieder ab und gehe jetzt mal wieder Richtung Stadion. Habt ihr schon mal erlebt, wenn die Mannschaft so um den Abstieg spielt irgendwo und wie manchmal die Zuschauer, wie wütend und wie ätzend die dann zu ihrer eigenen Mannschaft sind, wenn sie da vorne dran stehen. Und also ich habe das gestern Abend erst wieder geschaut, wie eigentlich die Fans, die Treuen, die ja und alles wunderbar und ich lasse mein Leben für den Verein. Und jetzt, wo sie um den Abstieg spielen, wie sie plötzlich Stinkefinger zeigen und wie sie plötzlich, du kannst ja an den Lippen zum Teil ablesen, was sie so alles sagen, würde ich jetzt alles nicht sagen. Aber das sind Fans irgendwo, wo enttäuscht sind von ihrer Mannschaft, weil sie anscheinend eben nicht so gut sind wie die anderen. Fan. Heute oben, morgen unten. Plötzlich ein super Spiel und das ist die beste Mannschaft der Welt. Ja, wunderbar, Europacup, Champion, was weiß ich, alles Mögliche. Und dann ein halbes Jahr später Abstieg, die letzten Luschen und kannst vergessen und hakst sie ab und rauchst in der Pfeife und was weiß ich alles. Fankultur, Fanunkultur, nennen wir es, wie wir es wollen. So sollen wir nicht mit Jesus sein, wir sind keine Fans. Jesus, ja, wunderbar, alles super, läuft Wunder, juhu, Blinde sehen, Taube hören und Lahme gehen, alles wunderbar. Und dann kommt die erste Verfolgung, das war jetzt doch nichts. Und der hat mir krumm angeschaut und das war's und da, oh Jemini, war wohl doch falsch. Wir sind keine Fans, wir sind Nachfolger. Wir haben einen Lauf zu laufen, wir haben einen Langstreckenlauf. Der eine ist schon über 90, der hat einen langen Lauf hinter sich. Und wer weiß, wie viele Jahre da noch kommen. Also wir wissen ja nicht, wann uns das Stündlein geschlagen hat, aber der Lauf dauert unter Umständen Jahre, Jahrzehnte. Ja, natürlich, ihr seid auch mindestens alle schon Jahrzehnte da, bis auf unseren kleinen Rackers da hinten. Aber es sind Jahrzehnte, die wir unter Umständen mit Jesus unterwegs sind. Es ist ein Lauf zu laufen, kämpft den guten Kampf des Glaubens, lauft den Lauf. Ermüdet und ermattet nicht. Ausharren ist angesagt. So viele fangen gut an, weil sie denken, hurra, Jesus, dann kommt ein bisschen Verfolgung weg. Dann kommen die Sorgen der Zeit, so wie es Jesus in dem Gleichnis vom Sämann gesagt hat. Sorgen der Zeit, Verfolgung war wohl doch nichts. Jesus ist zu stressig. Da heißt es immer bloß Macher, Geber und kein Privatleben mehr und nichts. Nee, wir sollen den Lauf vollenden, den guten Kampf kämpfen. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Das ist es, dass wir wirklich wie am ersten Tag, Gott gibt uns da selbst auch nur die Verheißungen. Also wir müssen ja tatsächlich nicht uns ermüden und ermatten lassen, sondern wir sollen wie die Adler, werden wir erneuert. Also Gott hat für alles vorgesorgt. Es wäre theoretisch so einfach, wenn wir nur das machen, was in der Bibel steht. Und da fangst du an. Da ist einfach schwierig. In der Offenbarung heißt es, und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist. Tu Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Gott warnt uns auch. Alles, was wir machen, wir sollen uns nicht wenn wir viel tragen und ertragen, ausharren, nicht müde werden, aber wenn es dann irgendwie nur noch so ein, man macht's halt, wenn man es machen muss, Wolfgang nervt, Gastredner nervt, jeder nervt, ich soll immer bloß machen, und, oh, dann machen wir es halt. Also ohne Jesus ist auch nichts, mit Jesus, naja, mir wird es schon irgendwie schärfer. Irgendwie werden wir es schon über die Bühne bringen. Wie geht's? Ah, Hammer. Wunderbar, könnte nicht besser gehen. Ja, gehen wir unseren Weg. Laufen halt den Lauf, in Gottes Namen. Das wäre die falsche Motivation. Also die erste Liebe ist da ein Stück weit anders. Und die erste Liebe, genau, Stichwort. Die erste Liebe. Aber manch einer von euch war wahrscheinlich schon irgendwann mal verliebt. Niemand muss jetzt was sagen, zeigen, oder ihr dürft ganz still Augen zumachen, ist mir egal. Ich schaue niemanden an. Aber so ungefähr wie zu dieser Verliebtheitszeit oder Verliebtheitszeit mit Jesus, so soll man eigentlich all die Jahre und Jahrzehnte unseren Lauf laufen. Da gibt es dann immer mal wieder so eine, ja, Frischzeitkur wäre jetzt übertrieben, aber immer wieder kann man ja so eine Auszeit dann nehmen, wo man dann so ein Ehewochenende oder so ein Elternwochenende machen kann oder mal auch Urlaub irgendwie und dann sich nochmal so richtig, ja, nochmal neu begegnen und feststellen, ja, das ist immer nur die gleiche, Hammer, super und nicht eben, oh je, das ist immer nur die gleiche. Also man kann das zweimal gleich sagen und trotzdem anders meinen. Also und so, denke ich, ist es auch immer mal wieder gut, wenn wir unsere Zeit nehmen für Jesus und immer wieder neu auch von ihm begeistert sind und uns deswegen auch da hat Jesus vorgesagt, da haben wir einen Heiligen Geist, der kann uns wieder neu füllen. Das haben die Jünger oft gemacht in den Anfangszeiten in der Apostelgeschichte. Die waren beisammen und Heiliger Geist, komm, beweg du dich und lass Feuer vom Himmel fallen und gieß aus deinen Geist, und obwohl sie ja alle schon erfüllt waren. Aber die Geistzellenkur, die können wir ja machen. Wie gesagt, der Flieger, der ist ja da, der will uns ja betanken. Und dann geht es mit der ersten Liebe wieder weiter. Dass wir es nicht nur so abgedroschen, ja, schöner Lobpreis, oh, welche Lieder machen wir heute wieder. Also derer Möglichkeiten gibt es viele, wie man in eine Routine reinkommt, wo man dann halt nicht mehr ansteckend wirkt und wo die Leute morgen, ja, okay, Christentum ist halt auch nichts anderes wie das, was die Ohne schon seit 2000 Jahren macht. Wieso soll ich dann irgendwie was mit Jesus machen? Es ist ja eh mit Wasser kochen den sie beide und ja, boom, ja, Jesus ist dann. Nee, jetzt haben wir immer das Feuer von Jesus. Haben wir das Feuer auch im Alter noch, was dran steht am Grabstein? Er glühte für Jesus 80 Jahre lang. Und jetzt glüht er wahrscheinlich im Himmel weiter. Sind das so Sachen, wo man 80 Jahre ist die Person alt war und du hast nichts anderes gehört wie Jesus und sein Leben war entsprechend. Das sind doch Nachrufe oder Einschriften, wo man uns doch hoffentlich wünscht, egal wie alt wir sind. Ist es wichtig, dass wir die beste Partys machen oder steht mal irgendjemand an unserem Grab und weint bitterlich und freut sich, dass die Person einen errettet hat. Und ich bin so dankbar, ich bin errettet worden, weil der mir was von Jesus gesagt hat. Auch im Urlaub, egal wo wir sind. Wir können so viel bewirken, wenn wir aktiv wenn wir aktiv mit Jesus geht, wo wir Menschen beeinflussen, wo wir gar nicht wissen, wenn wir einmal den Mund aufgemacht haben, jemand bekehrt sich zu Jesus und das ist eine Schlüsselperson für irgendeinen Ort, für irgendeine Region, für irgendwas. Wir wissen es nicht. Und es sind so viele Möglichkeiten, da steckt so viel dahinter, wo man manchmal auch gar nicht sehen können oder wollen, was das jetzt für einen Wert gehabt hat. Und trotzdem hat Jesus gesagt, es wird kein Wort leer zurückkehren. Es wird bewirkt, zu dem es gesandt worden ist. Jedes Wort, das aus unserem Mund vorgeht. Du kannst, ja, wie gesagt, ihr Börianer, die ihr jetzt das Praktikum gemacht habt und alle möglichen, waren ja in alle möglichen Herren Länder. wenn irgendeiner von den jungen Männern irgendwo in Afrika, in Asien, Amerika, wo sie überall waren, zu der richtigen Person irgendwas gesagt hat, sei es ein Wort Ermutigung oder sonst irgendwo irgendwelche Connections knüpft hat, wo plötzlich Hunderte und Tausende wegen dieser einer Begegnung zu Jesus findet, weil die richtige Person am richtigen Ort das Richtige gesagt hat. Wir wissen es nicht. Mit Gott hat unendlich große Möglichkeiten. Wir sollen ja allzeit bereit sein. Rechnen wir doch mit Jesus, dass da, egal was man macht, dass es alle Dinge zum Besten dient, denen, die Gott liebt. Dass, wenn es uns mies geht, dass man trotzdem daran festhaltet, irgendwas ist vielleicht gut, vielleicht kann jemand anders sich an dem Leben aufrichten. Natürlich wünscht sich niemand ein Leben wie Hiob. Und trotz alledem kann das für irgendjemanden zum riesengroßen Segen sein, dass darüber hinausgeht, was der Hiob erlebt hat. Ich möchte kein Leid und keine Not, ich möchte es nicht schönreden, es ist Leid und es ist Not. Aber trotzdem dienen uns die Dinge zum Besten. Und egal wie alt, da wo ihr seid, wo ihr euren Mund aufmacht, wo ihr zugegen seid, da repräsentiert ihr ja euren Gott, wie der auch heißt, wie der in eurem Leben auch aussieht. Ihr repräsentiert jemanden. Wenn zu mir hat mal, also ich habe mal ein Geschäft gehabt und da ging es dann um eine Abrechnung, da habe ich Geld bekommen und mir, also ich habe es angegeben beim Finanzamt irgendwie, aber dann hat der Finanzbeamte gesagt, ja, nee, das müsste angeben als ein Erlös, obwohl ich ja nichts verkauft habe, sondern ich war einfach da und habe Geld bekommen. Und dann gesagt, ja, das ist, und dann hat er mir erklärt, ich repräsentiere den christlichen Verlag und wenn jemand mich sieht, so identifiziert er mich mit einem christlichen Verlag und das wiederum heißt, wenn ich von dieser Person Geld bekomme, dass ich das wie einen Erlös abrechnen muss. Und ich, okay, war es also keine Spende, sondern es war ein Erlös, also da ging es ja um Mehrwertsteuer, war nicht viel, aber und so repräsentiert mir jemand, wenn wir irgendwo dastehen, wir repräsentieren jemanden. Du bist nicht nur Frau Meier oder Herr Meier, sondern Frau Meier, ah, das ist die, die und da und da und da und die macht das und das und die, die und das und das. Oder die Kinder, ah, du bist die Meier, okay, dein Vater ist doch der und der, der schafft doch da und da und du bist doch das und das und so. Und so werden wir identifiziert. Und so repräsentiert mir Jesus oder auch nicht Jesus, ob wir wollen oder auch nicht wollen. Wie repräsentieren wir unseren Meister und Herrn, dem ihr ewiges Leben verdanket? Wie? Und das Wie wiederum steht dann irgendwann einmal in unserem Nachruf. Er schaute danach, dass niemand wusste, dass er Christ ist. Zum Glück hat er nie was gesagt. Oder Mund war immer voll und seine Taten waren entsprechend. Das ist das, was zählt in unserem Leben, egal wie alt wir sind. Weil wie gesagt, es ist nie zu spät, aber jeden Tag kann der Letzte sein. Deswegen soll man immer bereit sein. Ja, es ist eine abgedroschene Floskel, allzeit bereit. Aber Jesus in unserem Leben, Wie hat einer von den Jüngern gesagt, Herr, wohin soll man denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Was soll man denn machen? Dann doch lieber aggressiv und aktiv und voran. Und nicht warten, bis alles auf uns zukommt. Sondern es liegt an uns, wie wir unterwegs sind. Es liegt an uns, an mir persönlich. Und das hat hoffentlich nicht irgendjemand sein Nachbar gesagt, nicht der Schwätz gerade von dir, sondern ich habe ihn jeder Einzelne angeredet, nicht dein Nachbar. Jeder Einzelne, egal wie alt, es liegt in uns, wie wir nachfolgen. Und es soll kein Krampf und kein Kampf im Sinne von Zerknirschtheit sein, sondern es soll die Nachfolge in der ersten Liebe sein. Dass uns eben das nicht so viel ist, wenn Jesus was zu uns sagt. Dass es eben nicht müßig und ach du Jemine, sondern ja, Herr. Okay, Herr, was hast du gesagt? Ja, okay, mach ich. Also nicht fragen, wann und muss es wirklich sein, sondern wie weit und wie schnell. Also das ist, was ich uns mit auf den Weg geben möchte, dass wir da nicht ermüden und ermatten. Dass es in deinem Nachruf dann wirklich eine positive Bewertung hat, und zwar hauptsächlich von Gott. Dass es heißt, gut so, du treuer Knecht, gut so, du treue Magd, geh ein zur Freude deines Herrn. Amen.